Alexander Bartok. Wunderschönen guten Morgen, liebe Judith Raunig. Herzlich willkommen bei der Alexandra Bar, bei meinem Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast zu so sehr früher Stunde.
Vielen Dank für die Einladung, Alexandra.
Sehr gerne. Du bist Psychologin und machst was ganz Wichtiges und auch sehr Spannendes, was man eigentlich so nicht wirklich oft hört. Ich finde, dass das eine Plattform verdient und ich wollte, dass du mehr davon erzählst, was du beruflich machst und wie dein Tun so ist, weißt du? Sag mal, du hast eine Praxis, was passiert da?
Genau, ich habe eine Praxis, da arbeite ich schwerpunktmäßig mit Frauen und Familien, die Traumatisches rund um Schwangerschaft und Geburt erlebt haben. Mhm. Also zum Beispiel, wenn eine Familie erfährt, dass das Kind eine Diagnose hat, schon in der Schwangerschaft, oder wenn es schwere Komplikationen gibt, oder wenn die Frau ein Kind verloren hat in der Schwangerschaft oder im schlimmsten Fall das Baby auch verstirbt oder auch während der Geburt. Solche Frauen kommen zu mir und mit denen mache ich Traumaarbeit, könnte man sagen. Manchmal mit den Frauen, manchmal auch sogar mit den Paaren, um sie da einfach gut zu begleiten und um sie dabei zu unterstützen, dass sie auch wieder mit einem neuen Mut auch wieder trotzdem ins Leben gehen, dass sie vielleicht einen besseren Kontakt dann auch zum Kind trotzdem entwickeln, auch wenn es ganz viel Sorgen gibt. Wie wird das dann sein, wenn das Kind zum Beispiel schon eine diagnostizierte Beeinträchtigung hat, so etwas. Also da versuche ich einfach, ja, Frauen und Paare dabei zu unterstützen. Das mache ich schon sehr lang und in dem Kontext mache ich auch Fortbildungen für Hebammen, für geburtshilfliches Personal, weil man ja im Spital ganz viel dazu beitragen kann, dass Menschen einfach gut begleitet werden. Auch wenn sie ein schweres Schicksal haben, gibt es trotzdem ganz viel, was man machen kann, dass sich die trotzdem gut aufgehoben, gut gehalten, begleitet fühlen. Und da versuche ich eben auch Personal auszubilden. Ja, Unterricht auch auf der Fachhochschule für Hebammen. Ja, das ist so ein Schwerpunktthema von mir in der Praxis.
Ist ein sehr spezielles Thema und auch ein sehr schweres Thema. Und du hast dich da so hineingearbeitet, du bist Spezialistin.
Genau.
Wie kam es dazu?
Genau,
das ist sehr ungewöhnlich.
Genau, da kam es auch eben durch ein persönliches Erlebnis. Ganz oft ist das eben so. Also mein erstes Kind, der ist jetzt kein Kind mehr, der ist 18 seit ein paar Monaten, ist damals durch einen ungeplanten Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Und da war ich einfach, ja, ich habe mir gedacht, ich habe sicher keinen Kaiserschnitt, ich habe sicher eine natürliche Geburt, weil ich freue mich auf die Geburt, ich bin gut vorbereitet und das wird alles genauso laufen, wie ich mir das gedacht habe. Und dann war es ein Kaiserschnitt und da war ich doch sehr, ja.
War es ein Notkaiserschnitt oder war es?
Es war zum Glück kein Notkaiserschnitt.
Aber es war einfach, wie dann die Schwangerschaft ausgelaufen ist, ein Kaiserschnitt.
Genau, also okay. Es hat sich unter der Geburt quasi dann zu einem Kaiserschnitt, ein sekundärer Kaiserschnitt hat sich entwickelt, genau. Und ich war damals nicht traumatisiert zum Glück, also ich war sehr gut begleitet. Und,
aber es hat nachträglich was mit dir gemacht?
Ja, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich am SMS die ersten Gratulationen bekommen habe und ich habe mir gedacht,
du hast nichts geleistet.
Ja, genau, ich habe mich so gefühlt.
Weißt du, ich hatte das auch und das ist total schrecklich und ich glaube nämlich, das kommt von Frauen zu Frauen, der Druck. Weil man sich denkt, man ist nicht vollwertig, wenn man nicht richtig geboren ist.
Genau, es war keine richtige Geburt. Ich habe nicht wirklich geboren. Ich habe mich damals, wenn du sagst, du hattest das auch, ich habe mich damals gefühlt wie in der Schule, wo ich geschummelt habe und abgeschrieben habe alles und ich habe nachher eine gute Note gekriegt, aber ich habe genau gewusst, das war eh nicht von mir.
Urschlimm, und ich habe diese Rechtfertigung auch immer. Ich meine, du hast drei Kinder, ich habe vier Kinder. Mhm. Ja? Ich hatte vier Kaiserschnitte, jetzt bin ich befreit. Beim vierten habe ich auch Gott sei Dank keine normale Geburt. Aha. Ich habe die anderen schreien gehört, macht, hu, weißt du, das habe ich nicht. Ja. Man wird entspannt. Ja? Aber ich habe bemerkt, dass das ein großes Thema ist. Und wenn man nur ein Kind bekommt, dann bleibt das ewig das Thema. Wenn man dann mehr Kinder, manche haben, weißt du, das wächst sich aus, ja, sage ich immer. Manche Dinge verfransen sich im Leben. Aber Aber warum das so ist, würde ich gerne wissen. Aber ich glaube, es ist der Druck von Frau zu Frau. Ja. Und manche Frauen geben einem auch kein gutes Gefühl hinterher. So, ach so, naja, wieso hast denn du einen Kaiserschnitt gehabt? Und
oder es Aussagen. Du hast ja nur einen Kaiserschnitt gehabt.
Du hast keine Schmerzen gehabt, du hast nicht gelitten, du bist diesen Leidensweg nicht gegangen. Folglich bist du keine ordentliche Mutter und das Kind ist auch
ganz
arm.
Ganz genau. Und das ist ja dieses, das ist ja genau das, ja, was auch dann mit dem Hauptsache, das Kind ist gesund, ja, okay, also würde sich die Mutter nicht genug freuen, wenn das Kind gesund ist, ja, also so, das ist ja nur, warum beschwert sie sich über den Kaiserschnitt, ja, dann machen sich die Frauen selbst Vorwürfe im Sinne von, naja, jetzt bin ich eben keine gute Mutter, ja, wenn ich jetzt sozusagen, ja, bedauere mein eigenes Geburtserlebnis und da spielt ganz viel mit und mir geht es auch ganz stark darum, dass diese Frauen wieder dazu kommen, dass sie stolz sind auf sich, dass sie stolz sind auf ihre Leistung. Ich sage immer, ein Kaiserschnitt, ein Kaiserschnitt ist eine große Bauchoperation. Es gibt kaum mehr Operationen, wo so viel geschnitten wird. Ja, alles wird mit kleinen Kameras
und durchgeführt. Kaiserschnitte sind auch nicht so lustig. Ja?
Es ist das überhaupt nicht lustig.
Das ist ja kein Spaziergang.
Und das ist eine riesen... manches
geht dann so schnell, dass man gar nicht jetzt so wahnsinnig narkotisiert ist, weil das
ganz
Kind
genau.
muss raus.
Ja, ganz
da gibt es auch viele, viele, viele Traumas,
ganz genau.
Und allein vom Kaiserschnitt.
Genau, und ich sage immer, einem 30-jährigen frisch herzoperierten Mann würde man niemals einen Säugling ins Zimmer legen und sagen, so, jetzt haben gestern eine große Herzoperation gehabt, aber jetzt kümmern sie sich noch um das Kind. Aber bei einer Frau, bei einer Kaiserschnittfrau ist das ganz selbstverständlich. Also da ist extrem viel... Wenn man es als Leistung sehen will, leisten Kaiserschnittmütter ja unglaublich.
Aber da sind wir schon bei einem großen Thema, ja. Dieses ewige Leisten müssen.
Genau.
Ja? Ich finde, das ist eigentlich so ein Hauptthema.
Ja, ganz genau.
Und das inkludiert sehr viel in dieser ganzen Prozedur des Gebärens, weil das ist kein Leisten, das ist die Natur. Ja?
Genau.
Mutter Natur sagt zur Kuh auch nicht, du musst jetzt leisten.
Ganz
sage ich jetzt mal, weißt du? Also dummer Vergleich, wir sind Frauen und Kuh, aber
voll.
Zum Pferd. Ja,
ja,
das ist total dumm. Dieser Leistungsdruck in dieser westlichen Welt. Ja?
Genau.
Und wenn der mal weg wäre, dann geht es darum, dass das Kind auf die Welt kommt.
Ganz
und allen jungen Müttern, die ich jetzt so treffe, weißt du, es geht ja bei mir, ich bin grundentspannt, was das Thema angeht. Und ich merke von der Selbsterzählung ganz oft, ach, ich habe jetzt leider bei Kaiserschnitt und ich so, vollkommen egal, Hauptsache das Kind ist heraus. Ja? Und das entspannt ganz, ganz schnell, dieser Satz. Ja. Aber das ist dieses ewige Leisten müssen, das ist wirklich schlimm. Man fängt ja, ich meine, das Kind, das Baby muss leisten, weil sonst ist es nicht, weißt du, man hört dann diese Dinge mit, die Lunge muss dann durch diesen Geburtskanal, was ist denn da alles? Du bist da sicher mehr Expertin. Und dann dieser erste Schrei und die Luft und so weiter, das ist halt alles auch fürs Kind so wahnsinnig wichtig und gesund und diese Verbindung in der Geburt. Und weißt du, da wird so viel... Wenn es dann halt nicht geht, sind wir froh, bitte. Ja, wir leben 2026, dass man einen Kaiserschnitt haben darf, weil sonst sind so viele verstorben.
Voll. Ja, voll.
Und das
voll.
Ist, finde ich, super, dass du das machst. Voll. Und ich glaube, die Message könnte jetzt auch einfach sein, dass wir Frauen uns unter Frauen da kein schlechtes Gefühl geben dürfen.
Total.
Weil ein Mann würde seiner Frau nicht sagen, Schatz, jetzt hast du nur einen Kaiserschnitt gemacht.
Das und das ist, und das ist, dass man bei einer Geburt, also als Frau, man gibt bei einer Geburt immer alles.
Natürlich.
Ja. Egal, welche Geburt es ist, ja, man gibt immer alles. Man gibt immer, man macht immer sein Bestes, ja, was in dem Moment möglich
aber
ist.
Aber unglaublich, dass es das ein eigenes Spezialgebiet auch hat. Nicht wahr? Aber natürlich schweres Thema, alles andere, was du... hast du Kontakt zu Müttern, die... ein gehandicaptes Kind geboren haben, Jahre später dich wieder besuchen und sagen, es ist eigentlich alles so super. Hast du solche
also manchmal verändert
Kontakte noch?
Genau, also manchmal verändert sich es auch schon natürlich auch während der Therapie oder während der Aufarbeitung. Also mir fällt da eine Frau zum Beispiel ein, die ein Kind bekommen hatte mit Trisomie, wo das auch nicht diagnostiziert worden ist. Trotz Pränataldiagnostik, das gibt es ja auch. Ja. Also es gibt ja alles. Ne? Es gibt ja in die eine Richtung das, was diagnostiziert wird, was dann gar nicht wirklich ist.
Ja.
Und es gibt auch das, es heißt, das Kind ist total gesund und dann kommt es auf die Welt und hat eine Beeinträchtigung.
Ja, genau.
Also beides gibt es ja.
Ja.
Wo am Anfang es ganz schwierig war, eine Beziehung zu dem Kind zu haben, weil der Schock auch so groß war. Wahnsinn. Oh Gott, jetzt habe ich ein behindertes Kind und wie wird das werden? Ja.
Ja.
Und wo sich das dann innerhalb von ein paar Monaten, ja, zu einer ganz einer liebevollen, tollen Beziehung dann entwickelt. Und das ist einfach das Schönste, ja, an meiner Arbeit. Deshalb mache ich das so gern. Also manchmal werde ich ja gefragt, na, du arbeitest mit lauter schweren Themen, wie ist das? Aber das ist einfach das Schönste, ja, wenn man einfach Menschen dabei begleiten kann, dass sie und zuschauen darf, ja, wie es ihnen nach kurzer Zeit einfach, ja, wie sie lebensfroher werden, wie sie ihre Beziehungen stärken, wie sie besser im Leben stehen, wie sie wieder lebendiger werden. Das ist einfach.
Ich habe neulich im Radio, im Auto, habe ich das gehört, dass, weiß ich nicht, war mit einem Ohr nur, aber eine Mutter, die über ihr behindertes Kind erzählt hat und wie die Diagnose war und für die die Welt zusammengebrochen ist und dann die erste Zeit auch irgendwie sehr herausfordernd natürlich war. Und aber dann sagt, dass jetzt geht es ihr so gut und sie ist so lebensfroh und es ist alles richtig, wie es ist, inkludiert selbstverständlich mit dem Kind. Ja? Also dass man das sowieso alles annehmen muss, wie es ist.
Genau.
Aber es ist halt auch so schön zu hören, dass es tatsächlich dann auch gut wird.
Genau.
Und am Ende ist immer alles gut und das ist so schön, weil darf man was Größeres glauben, oder?
Ja.
Dass am Ende es gut wird.
Total. Und ich glaube, dass ganz viel Leid einfach dadurch entsteht, dass ich mir was Schlimmes vorstelle. Mhm. Also ich kriege irgendeine Diagnose, ob das jetzt eine Krankheitsdiagnose ist bei mir selbst oder bei meinem Kind. Und dann male ich mir was ganz Schlimmes aus. Ja. Und wie wird das sein? Und wie wird das sein? Und ganz viel Leid entsteht dadurch, dass ich mir Schreckliches vorstelle. Mhm. Wenn ich im Moment bin und im Moment versuche, mit dem zu leben, was eben jetzt gerade ist, und aus dem das Beste zu machen, dann ist es meist viel, viel weniger belastend. Ja? Und ja, das habe ich ja selbst auch sehr viel geübt in den letzten 10 Jahren, weil ich habe Multiple Sklerose, also als Diagnose auch selber.
Wow.
Und ja, das war am Anfang auch so, ja, dass sie mir gesagt haben, so quasi in ein paar Jahren wirst du im Rollstuhl sitzen, wirst du deine Kinder nur mehr rollend zur Schule begleiten. Ja. Und wenn ich das damals alles geglaubt hätte und wenn ich mich damals immer darauf fokussiert hätte, ich bin krank und wie wird das werden, dann ja, dann wird mein Leben jetzt ganz anders ausschauen. Ja. Und heute, ja, jetzt trainiere ich gerade für einen Ultramarathon im Mai. Also
Ultramarathon. 100 Kilometer, oder?
70 laufe ich, ja. Mit ein paar tausend Höhenmetern, ja. Aber,
Wahnsinn.
Aber jetzt bin ich nicht eingeschränkt und nicht behindert, ja. Obwohl ich diese Diagnose habe.
Fühlst du irgendwas oder gar nichts?
Momentan gar nichts. Ja, ich meine, ich habe sehr viel dafür gemacht, das muss man auch sagen. Ja. Also ich glaube ja schon auch, dass man sein eigenes Leben, seinen Körper, seine Gesundheit auch beeinflussen kann. Ja, viel mit seinem Lebensstil einfach, ja. Viel mit auch Mentaltraining, mit der Einstellung, mit Stressreduktion, weniger Leistungsdruck, ja. Gute Life-Work-Balance, wo wir vorher schon geredet haben. Also ich glaube, dass man da viel machen kann. Aber ich glaube, ganz, ganz zentral ist dieses Ich versuche im Moment zu leben und mit dem zu sein, was jetzt gerade ist, um mir nicht ständig vorzustellen, was ist, wenn? Und was ist, wenn das passiert und wenn das passiert? Und dann spüre ich irgendwas im Bein, oh Gott, und jetzt?
Ja, das, jetzt, so. Das ja. Jetzt ist auch das Allerschwierigste, genau. Dass man im Hier und Jetzt ist. Das ist genau. So herausfordernd.
Genau, it's simple, but it's not easy.
Ja.
Genau. Ja. Genau. Ja. Und oft sind es wirklich diese ganz, ganz einfachen Dinge, die über die Lebensqualität massiv verbessern einfach. Mhm. Ja, und das kann man auch üben. Ja.
Mhm. Du, es gibt einen Club, der heißt?
Ja, es gibt Projekte, die wir machen auch. Das ist meine Arbeit jetzt neben diesem Geburtsthema und neben dem MS-Thema, ist Wunderwege. Mhm. Das sind Projekte. Wir sind angeknüpft an einen Verein. Der Verein heißt Tralalube. Und unsere Projekte sind wir haben insgesamt 3. 2 haben wir für Geschwister von intensiv betreuungspflichtigen oder verstorbenen Kindern. Mhm. Das heißt, wir haben psychotherapeutisch erlebnispädagogische Sommercamps, wo wir Kinder betreuen, die selbst körperlich gesund sind, aber psychisch sehr belastet, weil sie eben zu Hause ein schwerst erkranktes Geschwisterkind haben oder eben eines, das gestorben ist. Da haben wir 2 Projekte und eine Woche
für... Bezieht sich aber rein auf die Kinder, ja?
Bezieht sich rein auf die Kinder und Jugendlichen. Und ein Projekt haben wir für die ganze Familie, für Familien, wenn ein Kind gestorben ist. unabhängig der Ursache. Also es könnte eine Krankheit sein, es könnte aber auch ein Unfall, Unfallsuizid gewesen sein. Mhm. Ja. Genau, diese drei Projekte haben wir. Die finden, sind mehrtägige Projekte. Und bei den Geschwistercamps geht es uns in erster Linie darum, also man muss sich vorstellen, Geschwisterkinder sind Kinder, die zu Hause meistens so in der zweiten Reihe stehen, weil das erkrankte Kind braucht ganz viel. Ja? Mhm. Das braucht Behandlungen, das braucht ganz viel Aufmerksamkeit, manchmal braucht es ganz viel Pflege.
Ja.
Oder wenn es unterschiedliche auffällige Verhaltensweisen hat, dann braucht das noch mehr Zuwendung von den Eltern zum Beispiel. Und da bleibt natürlicherweise ganz häufig weniger Zeit für die Geschwisterkinder. Also die Geschwister sind die, die dann so ein bisschen in den Hintergrund rücken, die sich oft zurücknehmen, die oft sich gar nicht sagen trauen, was sie eigentlich brauchen, die oft auch gar kein normales Leben führen können. Also wir haben Geschwisterkinder bei unseren Camps, die leben ihr ganzes Leben im Lockdown. Ja, so wie wir das 2 Jahre gemacht haben, haben die das ununterbrochen. Und Geschwisterkinder, da darf kein Keim nach Hause kommen. Die haben nie eine Party zu Hause. Die haben nie einen Freund eingeladen, ja, weil das erkrankte Geschwisterchen eben ja nicht an etwas erkranken darf. Ja. Und auf unseren Camps sind die Geschwister die Stars. Also wir holen die quasi auf die Bühne, wir holen die ins Rampenlicht, wir versuchen ihre Stärken zu fördern, wir versuchen mit ihnen daran zu arbeiten, dass sie ausdrücken können, was sie brauchen, wie es ihnen geht, überhaupt manchmal erst drauf zu kommen, hey, was will ich eigentlich, ja, weil manche haben das schon so lange unterdrückt sozusagen oder sich nicht darum gekümmert, dass sie es gar nicht mehr wissen oder dass es immer nur darum geht, sich zurückzunehmen. Ja? Und auf unseren Camps kümmern wir uns eben ganz stark um die Geschwisterkinder und arbeiten dort verschränkt eben psychotherapeutisch und erlebnispädagogisch. Also man kann sich das so vorstellen. Wir haben am Vormittag kleine Gruppen mit immer einem Therapeut, einer Therapeutin, einem Erlebnispädagogen mit einem Grüppchen von Kindern und die machen normale Gespräche, wie man das in der Psychotherapie kennt, aber die spielen auch oder die machen im Wald irgendwelche Aufgaben, die sie gemeinsam lösen müssen, wo sie auch, also Erlebnispädagogik ist auch eine Methode, wo man sozusagen mit Herz, Hand und Hirn lernt. Mhm. Also man erfährt auch etwas über den Körper. Mhm. Also zum Beispiel, du wirst irgendwo drüber getragen oder du kannst gemeinsam mit Hilfe von den anderen eine Aufgabe lösen und du erfährst so über den Körper, hey, ich bin nicht allein, ich werde gehalten, ich bin wichtig in der Gruppe, weil dadurch, dass ich da jetzt das Seil gehalten habe und den gestützt habe, hat der überhaupt erst über den Fluss drüber kommen können. Mhm. So arbeiten wir und das machen wir schon ziemlich lang und das ist eine saucoole Arbeit.
Mhm.
Ja. Genau. Und auf den Trauercamps arbeiten wir eben mit Familien, die ein Kind verloren haben, wo es aber auch noch Geschwisterkinder gibt.
Mhm.
Und da sind da ist die Arbeit auch getrennt. Also einerseits wird mit den Eltern gearbeitet, dass die auch trauern können, sich auch mit anderen austauschen können, die was Ähnliches erlebt haben. Weil Eltern normalerweise kennt man nicht, zum Glück, ja, unter seinen Freunden so viele andere, denen so etwas passiert ist. Mhm. Und das ist was extrem Tröstliches, Verbindendes, Stärkendes, wenn ich wen anderen kennenlerne und wenn ich herausfinden kann, hey, wie ist dir damit gegangen? Ja, so wie wir vorher über einen Kaiserschnitt geredet haben, ja. Hey, wie war das für dich? Was hast du durchlebt? Was war für dich schwer? Was war für dich leicht?
Mhm.
Und das erleben diese Eltern dort, ja, innerhalb eben eines sehr geschützten Rahmens.
Mhm.
Und die Kinder erleben natürlich auch, dass sie auch mit Gleichgesinnten sich austauschen können und dass sie auch ganz viel äußern können, was sie sich sonst bei ihren Eltern vielleicht auch gar nicht fragen trauen oder was sie noch nie, ja, was sie nicht besprechen können. Können sie mit anderen besprechen oder auch eben mit den Therapeuten dann besprechen. Und das ist was sehr, ja, sehr Hilfreiches, sehr Stützendes, weil eine Familie ist ein bisschen so, kann man sich vorstellen, wie so ein Mobile.
Ja.
Und wenn dann ein Ding fehlt, dann gerät das Ganze ins Wanken und ins Ungleichgewicht. Mhm. Und oft weiß die Familie gar nicht, hey, wie soll ich weiterleben, ja, mit diesem Verlust und ohne diesem Kind. Mhm. Und unser Ziel ist es, dieses Mobile sozusagen wieder stabilisieren, in ein Gleichgewicht zu bringen, ja. Dass sie nachher sagen, hey, das Kind wird uns immer fehlen, ja, aber es wird in unserem Herzen bleiben. Wir haben eine Verbindung trotzdem zu diesem Kind und wir können gut damit weiterleben.
Mhm. Ich glaube auch, dass du, ich meine, du bist ja so hautnah und das ist dann deine Berufung offensichtlich, weil das macht man nicht ohne Berufung. Mhm. Ja. Ich glaube, dass du ein sehr dankbarer Mensch bist, kann das sein?
Total.
Ja,
total.
Und dass du spirit-wise viel weiter bist als manch andere auf dieser Welt, weil du so hautnah immer eigentlich siehst, worauf es ankommt im Leben, oder? Das Leben selber und dass man lebt, dass man gesund ist.
Voll.
Und das ist das Fundament, ja?
Genau. Und das ist ein totales Geschenk. Also ich glaube, deshalb jetzt im Nachhinein, ja, wenn ich jetzt wieder auf meine eigene Krankheit zurückkomme, ja, die war wahrscheinlich, mir ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das so sage, aber das war sicher eines der größten Geschenke in meinem Leben, ja.
Die Krankheit.
Die Diagnose, ja. Weil ich gewusst habe, hey, jetzt habe ich wirklich kapiert.
Wie lange ist das her?
Ich muss rechnen.
Circa?
13 Jahre.
Hast du die Diagnose bekommen?
Ja. Okay. Genau. Da waren meine Kinder relativ klein.
Ja.
Ja.
Und war ein Schock?
Genau. Total.
Na klar.
Also am Anfang ein Riesenschock.
Ja.
Ja. Habe ich mich schon gesehen im Rollstuhl.
Ja.
Total, ja.
Ja.
Und gleichzeitig aber, und das ist interessant bei mir, und das ist vielleicht auch ein Glück, das ich habe, ja. Also sogar am ersten Tag, wo ich das erfahren habe, ja, Da war in meinem Körper, das weiß ich noch, ich habe geweint. Also ich bin vom Spital nach Hause gefahren, es war dunkel. Ich habe Wien gesehen, wir haben damals noch in Wien gewohnt. Es ist so verschwommen vor meinen Augen durch meine Tränen.
Ja.
Und ich war natürlich total im Schock und traurig, dass das so ist. Und gleichzeitig war aber auch so ein
Lebenshunger.
Hey, jetzt kann ich machen, was ich will.
Ach so.
Jetzt weiß ich, dass das Leben endlich ist.
Ja.
Weißt, so wie wenn dir jemand sagen würde, übermorgen ist es vorbei.
In Anbetracht dessen, dass wir alle sterben werden,
ja.
Sollte man sich nicht so viel scheißen.
Ja, genau. Genau, ganz genau.
Mhm.
Genau so, ja. Mhm. Im Sinne von, jetzt mache ich das, was mein Ding ist, was mein Job ist, was meine Berufung ist. Jetzt scheiße ich nicht mehr herum.
Ja.
Ja, so im Sinne von, ja.
Mhm.
Und das hat mir, also das war, glaube ich, eine gute Schule, ja.
Arg.
Auch jeden Tag, weißt du, jeden Tag zu wissen, es könnte anders sein, ja. Ich bin wirklich verdammt dankbar dafür, dass mein Körper so funktioniert, wie er funktioniert, dass ich arbeiten kann, dass ich diese Dinge tun kann, weil ich weiß, dass es auch anders sein kann. Und
ja.
Ich habe es ja auch schon mal gespürt, dass es anders sein kann.
Warst du immer so sportlich oder wie ist das mit diesem Ultramarathon und so weiter? Wie, ich meine, das ist auch nicht normal. Das ist wieder eigentlich schon ein anderes Extrem, oder? Siehst du, ich gehe mal ein bisschen joggen.
Das ich war immer schon sportlich. Ich war immer schon eine totale Beißerin.
Aha,
ja.
Okay.
Also auf meinem ersten 3000er sozusagen war ich mit 5 Jahren und obwohl ich schon total erschöpft war, meine Mutter wollte eigentlich unten mit mir warten, habe ich gesagt, nein, ich muss auf den Gipfel. Und oben war ich so erschöpft, dass ich eingeschlafen bin, dass ich gar nicht mehr das Essen bekommen habe, weil ich war so erschöpft, ich konnte nicht mal mehr essen. Ja. Aber ich habe es rauf geschafft.
Ja.
Und ich glaube, das ist was ich halt, das hat mir das Universum schon geschenkt. Also diesen Kämpfergeist, ja, das habe ich schon in mir. Und ich bin immer schon viel gelaufen. Aber durch die Diagnose war schon noch mal so etwas, also ich habe dann ein paar Leute kennengelernt, auch mit MS. Und eine Frau hat bei so Trailläufen teilgenommen. Und die hat zu mir gesagt, ach, willst du nicht mal mitmachen? Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Also Trail ist ja bergauf, bergab, nicht nur gerade. Ne? Und ich habe gesagt, das kann ich nicht, ja. Und dann hat sie gesagt, ach, ist doch völlig wurscht, dabei sein ist alles, wir probieren das einfach aus, mach einfach mit. Und es war so eine Tour mit 9 Trailläufen, die sind dann zusammengezählt worden. Und dann bin ich 3. Frau geworden,
Wahnsinn.
Insgesamt am Ende, und habe meine Altersklasse gewonnen. Also damals war ich zwischen 40 und 45, jetzt wäre ich ja schon 47. Genau, und habe das dann gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, ich kann das ja vielleicht auch ein bisschen.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie auch so einen, halt einen Ehrgeiz entwickelt, ein Biss entwickelt. Jetzt schaue ich, was möglich ist, was mein Körper kann.
Ja.
Ja. Mhm. Und das finde ich schon einfach, das interessiert mich persönlich, herauszufinden,
wie weit kann ich gehen,
was kann der Körper, was muss ich dafür tun, weil deiner, mein Körper, der Körper von euch allen, wir haben den gleichen.
Na klar.
Genau den gleichen wie der Olympiasieger von vor zwei Wochen. Es hat ganz viel mit Training zu tun, mit Fokus zu tun.
Mhm.
Ja. Und so finde ich einfach spannend, ja, auch na, so deine Bahn, ne? Also ich meine, das ist ja deins, das ist ja großartig, ja. Aber da hast du dir ja auch irgendwann mal gedacht, das mache ich, das will ich, das schaffe ich. Und dann bist du dazu gekommen. Ja?
Ja.
Und das hat auch viel Fokus gebraucht und viel Ausrichtung und viel Anstrengung auch. Ja? Und das finde ich einfach super, ja? wenn man Dinge erreichen kann, die man möchte und noch damit dazu vielleicht auch was beiträgt, das ein Stückchen in der Welt einfach besser zu machen. Mhm. Ja? Und das ist so meine Mission oder mein Auftrag, auch so mit Wunderwege.
Hast du eine Auszeichnung bekommen?
Genau.
Für humanitäres
Engagement. Letztes Jahr.
Ja.
Ja, es war wirklich das.
Erzähl, was war das für eine Auszeichnung?
Das war urmega, weil wir sind nominiert worden. Ich bin im Sommer letzten Jahres angerufen worden von der Presse, dass sie mich nominieren. Da waren fünf. Also noch andere vier Menschen mit großartigen Projekten, ja. Super Leute mit noch viel größeren Projekten als wir. Und ich habe mir gedacht, nominiert sein ist schon ursuper. Ja. Und das werde ich sicher nicht gewinnen. Also ich will es natürlich gewinnen, klar. Mein sportlicher Ehrgeiz. Mhm. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, ja. Mhm. Und dann haben wir einfach, sehr, sehr viel dafür gemacht, also ganz viel Werbung gemacht und ganz viel, ja, und dann haben wir es im Endeffekt gewonnen und dann bin ich Österreicherin des Jahres geworden in der Kategorie humanitäres Engagement.
Hast du eine Medaille bekommen?
Genau,
oder eine?
Ich habe so ein bisschen sowas wie ein Pokal, ja, so ein geschwungen, sehr schön, ja, genau, ja. Aber, und das muss ich auch noch dazu sagen, also es war natürlich eine riesengroße Anerkennung vom Projekt, auch von meiner Arbeit, voll wirklich, wirklich schön für mich, ja. Mhm. Aber, oder und, was ich dazu sagen muss, es ist leider nicht einfacher geworden, diese Projekte zu finanzieren. Also das ist einfach mein
Gott. Ihr lebt von Spenden?
Wir leben von Spenden, ja.
Ja, das kann man ja sagen.
Genau, das kann man sagen. Wir leben von Spenden, genau. Ja. Wir leben von Spenden und wir suchen jetzt für die nächsten Jahre ganz, ganz dringend Unternehmen, die einfach Partner von uns werden wollen. Also die sagen wollen, sie können sich vorstellen, uns mit ein paar tausend Euro im Jahr zu unterstützen, ja, weil sie das Projekt wichtig finden, weil sie das super finden, dass es sowas gibt, ja, weil wir natürlich, weil es ganz schwierig ist, immer so knapp zu planen. Also ich habe zum Beispiel, wir haben März, im Juli ist mein Projekt und mir fehlen noch 30% von meinem Budget. Das heißt, ich muss bis Juli noch die nächsten Monate den Rest aufstellen, ja. Und ich bin keine geborene Fundraiserin.
Reden wir über Summen
also
hier
wir reden
auch,
jetzt, genau,
Summen?
Wir reden gerne, ich rede,
okay,
ich bin ein
sehr,
genau, wir brauchen jetzt ungefähr noch 30.000 Euro, ja.
Witzig, ich habe das im Kopf gehabt.
Hast du im Kopf gehabt?
Ja, ich habe es gewusst, 30.000 Euro.
Ja, genau, ja. Und ich möchte nicht jedes Jahr in diese Situation kommen, ja. Also ich persönlich nicht, weil es natürlich mir Stress macht, aber was das viel Schwierigere ist, ich kann den Familien nicht versichern, ja, nächstes Jahr gibt es das wieder. Mhm. Ich kann sagen, ja, wir wollen es wieder machen, wenn wir
das Budget erreichen. Ja.
Und das ist natürlich für die Familien auch etwas, was immer so ein bisschen unsicher ist.
Aber es sind nicht immer die gleichen Familien natürlich.
Es sind ganz viele Familien, die über Jahre kommen. Also es sind Kinder, die über viele Jahre kommen, was total großartig ist, weil die steigen bei uns ein mit 10 Jahren.
Okay.
Und dann gehen sie im ärgsten Fall, also ich habe jetzt letztes Jahr Kinder verabschiedet, die 8 Jahre auf meinem Camp waren. Das waren so fast wie meine eigenen, weißt du? Die haben sich mit Tränen verabschiedet. Das war deren halbes Leben. Mhm. Die haben gesagt, ohne dem wäre ihr Leben ganz anders gelaufen. Die haben jedes Jahr gewartet. Die haben so Ticker auf ihrem Handy. Da zählen sie die Tage bis zum nächsten Camp, wann das endlich wieder ist.
Urschön.
Ja, voll schön. Ja. Aber klar, ja. Und so jemanden willst du dann natürlich versichern, ja, du kannst nächstes Jahr wiederkommen.
Ja,
ja, es wird das nächstes Jahr wieder geben. Du wirst uns wieder treffen, du wirst deine Freunde wieder treffen.
Ja.
Das sind ja ganz totale Freundschaften entstanden. Ja, mhm. Die wissen dann schon, mit wem sind sie im Zimmer.
Ja.
Und
ja.
Ah ja, letztes Jahr hatten wir dieses Zimmer und diese Betreuer und so. Also das ist deren, das ist ein Teil von deren Leben. Ja.
Ja.
Genau. Und da versuchen wir jetzt, genau, und vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Mhm. Und es findet sich irgendjemand, der,
ja.
der
zuhört. Ist ja nicht so viel, ich meine. Das ist ja nicht so
ja,
viel.
Alexander,
es ist viel, aber
recht.
Nicht so viel. Das ist ja machbar.
Und genau das ist auch, genau das denke ich mir auch immer. Ich denke mir, Mama, ja, so viel ist das ja nicht.
Ja.
Das muss ja irgendwie gehen, ja?
Ja.
Aber gleichzeitig, wenn du natürlich niemanden kennst und wenn du natürlich ja. nicht die richtigen Kontakte hast, ist es wieder natürlich sehr
also viel. Also gut, dass wir das jetzt ausstrahlen, ja. weil vielleicht gibt es
genau.
jemanden,
vielleicht gibt es Firmen, die
ja,
sagen,
unterstützen möchte.
Sie können, genau, sie können sich vorstellen, uns zu unterstützen. Das wäre natürlich großartig.
Wie heißt das, woran man sich wendet, wenn man spenden möchte oder dich kontaktieren möchte?
Genau, also am besten ist, ihr schaut auf unsere Homepage www.wunderwege.at, da findet man dann alles, da findet man Spenden, da findet man auch unsere ganzen Projekte aufgelistet, da ja, findet man auch meinen Kontakt, genau, und dann kann man dort.
Wo holst du dir deine Kraft?
Oh. Ich glaube, ein Teil ist, wo hole ich meine Kraft? Ich glaube schon irgendwie so ein bisschen aus mir. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, ja, dass ich so in mir schon so was wie so eine sehr, wirklich so eine brennende, wirklich so eine Vision habe oder so oder wie, etwas habe, was ich, ja.
Wie wäre diese Vision oder magst du es für dich behalten?
Also Vision, nicht vielleicht eine Vision, aber weißt du, so immer wieder so Visionen, wo es hingehen kann. Also
okay.
einerseits mit den Wunderwegen, aber auch mit den Geburtsthemen, mit meinem Multiple Sklerose-Verein. Also immer wieder so einfach, weißt du. Aber so generell, dass ich das Gefühl habe, ich kann was tun, ich kann was verändern an dieser Welt. Das ist vielleicht so das, was mich antreibt irgendwie. Ja? Sicher der Sport und die Natur. Also wenn ich brauche das. Also wirklich, wenn ich nicht ein paar Stunden in der Woche, also ich laufe dadurch, dass ich Langstrecke trainiere, bin ich wirklich sehr lange viel draußen. Und ich glaube, ich brauche das auch. Sonst wäre es, also ich werde da unausstehlich. Mhm. Mein Mann, meine Kinder haben das schon mal ausprobiert, mich dazu zu bringen, weniger zu laufen. Dann irgendwann sagen sie, nein, geh wieder.
Ja.
Jetzt reicht's, ja.
Wie viele Stunden laufst du in der Woche?
Momentan laufe ich ungefähr 50 Kilometer in der Woche. Also
okay.
dann, es ist wie ein Arbeitstag eigentlich.
Na
also
klar.
Es sind zwischen 6 und 8 Stunden über die Woche halt verteilt.
Ja. Das heißt, du läufst 10 Kilometer mal sicher pro
Genau, Run. Ich laufe genau, okay. ich laufe 2-3 Mal 10 oder nur 8 und einmal meistens 12, länger 20 oder so.
Okay.
Ja, genau.
Unglaublich.
Ja.
Ja.
Und da bin ich halt viel draußen in der Natur unterwegs. Das macht für mich auch nochmal einen Unterschied. Weißt du, wo nichts ist,
ja.
wo man nur ein paar Vögel hört
ja.
oder Stille,
ja. oh, gut.
die Sonne sieht.
Ich kenne das gar nicht, aber ich stelle es mir immer so schön vor.
Ja, mal ausprobieren.
Ja, ich weiß.
Ja. Als Ausgleich.
Mir fehlt die Erdung.
Ich finde es dann auch wieder, heute wirklich, wie ich nach Wien gefahren bin, habe ich mir gedacht, wow, ich bin am Samstag am Vormittag in Wien, wie lang war das schon nicht mehr?
Ja,
ja.
unglaublich.
Weil ich ja.
ja
ganz oft einfach ja, zu Hause bei mir bin, da ist rundherum Fuchs und Hase, ja.
Schön.
Aber ich finde es dann auch wieder voll super, an so einem Ort zu sein, ja, und mit Leuten in Kontakt zu sein. Ich genieße das auch, ja. Also ich glaube, der Mensch braucht beides.
Ja.
Ja.
Mhm. Vision noch jetzt für deine Projekte.
Ja.
Was ist
ja.
Endszenario?
Also, ja, also Vision für unsere Projekte ist einfach in erster Linie wirklich Stabilität. Ja? Also
okay.
dass wir sagen können, wir haben unsere Unterstützer, die sind da, ich muss mich um das nicht mehr kümmern.
Mhm.
Weil wenn das wegfällt, wird er wieder voll energiefrei. Ja? Weil jetzt muss ich telefonieren, E-Mails schreiben, anrufen und so weiter. Das kostet viel Kraft. Ja?
Mhm.
Auch diese Unsicherheit kostet relativ viel Kraft, ja. Die, wo ich weiß, wenn die frei wird, dann habe ich diese Energie wieder. Ja. Vielleicht noch ein zusätzliches Projekt zu machen. Wir haben früher zum Beispiel ein Elternprojekt gehabt, nur für Eltern. Ja. Dieses Thema, wo bleibe ich? Ja. Also was ist mit Eltern, die ein behindertes, schwer beeinträchtigtes Kind haben? Wann haben die ein Paarleben, wann kümmern sich die um ihre eigenen Bedürfnisse, ja, sowas hatten wir mal, das haben wir jetzt gerade nicht, ja, oder Geschwister auch manchmal während des Jahres zu begleiten, ja, die es sehr schwer haben. Also wir haben ja wirklich, wir haben ja Kinder, da sind die Eltern so eingespannt, die können nichts, nichts in ihrer Freizeit machen. Ja? Die gehen nicht ins Kino, die gehen im Sommer nicht ins Freibad, so wie meine Kinder. Ja? Und da einfach auch mehr anzubieten für diese Kinder, das wäre großartig. Ja? Aber da müssen wir uns zuerst einmal wirklich stabil aufstellen, ja, und das versuchen. Und dann kann man sich natürlich weiterentwickeln, ja, so wie in einem anderen Unternehmen auch. Mhm. Ja. Genau.
Ja. Ja, ein Wunsch ans Universum.
Genau.
Was wäre da?
Boah, nur einer. Dann würde ich mir jetzt wünschen, dass ich ganz viele Wünsche hätte. Haha. Was wäre ein Wunsch ans Universum?
Oder zwei, drei, ich weiß ja nicht. Das ist
ja.
Was wünschst du dir so? Was persönlich, beruflich?
Persönlich, beruflich. Ja. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Projekte, die ich ins Leben gerufen habe oder die da so entstanden sind, dass die einen guten Weg weitergehen, ja, dass daraus einfach wirklich was entstehen kann, dass sich das weiterträgt, ja. Ich wünsche mir natürlich, also ja, wenn ich jetzt an die Geburtshilfe denke, dann wünsche ich mir, dass die frauenorientierter wird, dass die friedlicher wird, dass die Frauen unterstützender wird. Ja, morgen ist ja Frauentag, ja, genau das, was du vorher gesagt hast, ja, dass es nicht mehr um Leistung geht, sondern dass Frauen während der Geburt, völlig egal, wie sie geboren haben, wie Königinnen behandelt werden, weil das ist das, was ihnen gebührt. Ja, das wünsche ich mir für die Geburtshilfe und für die Geschwister wünsche ich mir, dass die mehr ins Zentrum kommen, mehr ins Rampenlicht kommen, dass auf die auch nicht vergessen wird. Ja. Für die trauernden Familien wünsche ich mir, dass das Thema Trauer und Tod, und das ist ja auch so schön, dass du mich eingeladen hast, obwohl man sagen könnte, naja, das ist ein Ort, an dem es um Spaß und um Freude geht, ja, aber das ist ja eben auch das Leben. Ja. Ja. Und für die Trauernden wünsche ich mir, dass das Thema Tod nicht mehr so tabuisiert wird, ja, dass die auch reden können darüber, wie es ihnen geht und was ihnen hilft, damit es besser wird, weil das was Zentrales ist. Ja. Mhm. Also ich wünsche mir
vielleicht... Man redet immer über den Tod noch immer nicht. Ja.
Genau.
Das ist auch so ein...
Genau. Und das ist voll wichtig. Ja. Ja. Und das ist ganz... Und ich erlebe das noch immer, wenn ich Hebammen fortbilde, die seit 40 Jahren Hebammen sind und dann stirbt das Kind und dann stehen alle daneben und niemand weiß, was er sagen soll. Ja.
Ja. Ja.
Und alle haben Angst davor, was Falsches zu sagen. Mhm. Und dabei wäre es oft wieder, it's simple, but it's not easy, ganz leicht zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da für dich. Mhm. Ich bin bei dir.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Oder ich halte jetzt deine Hand. Und das hilft manchmal schon total. Ja? Mhm. Also diese Verbindung mit Menschen, der Kontakt, das ist ja auch was an so einem Ort, was uns verbindet, unsere zwei Projekte, ja, kann man sagen. Das ist ja auch das, was an so einem Ort stattfinden kann, ja, dass Menschen in Kontakt miteinander kommen, weil ich glaube, dass es das ist, worum es im Leben geht. Ja.
Mhm. Ja. Ich sehe in deinen Augen einen eigenen Funken, aber schon beim Reinkommen.
Ah, ja, danke.
Das ist sehr besonders. Du, ich wünsche dir ganz viel Kraft und viel, viel Erfolg für alle deine Projekte. Ich hoffe, dass du Unterstützung bekommst, vielleicht über diese Plattform heute.
Vielleicht.
Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass du mich heute hier besucht hast. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Danke, Alexandra. Ich komme sicher mal vorbei am Abend.
Ja.
Mit meinem großen Kind.
Ja, sehr gerne. War mir eine große Freude und Ehre.
Danke.
Vielen Dank.
Danke, Alexandra. Danke.
Über den Tisch.
Über den Tisch.
Danke.
Gerne. Alexandra Bartlow.